Der amtierende Weltmeister, World Grand Prix, Grand Slam of Darts, Players Championship Finals, World Cup of Darts und jetzt auch World Matchplay Champion heißt Luke Humphries. Wir sprechen über das Finale von Blackpool gegen Michael van Gerven, thematisieren aber auch die Causa Beau Greaves und vieles mehr. Only Darts, jetzt hier bei Checkout. Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast
mit Kevin Schulte
und Micha Wattenberg. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Checkout. Das ist der Sport1 Darts Podcast jede Woche. Ihr kennt das zweimal neu. Ich bin Kevin Schulte und genau rechtzeitig zur großen Matchplay-Analyse hier im Podcast wieder zurück. An meiner Seite natürlich die Nummer 148, der Next Gen Order of Merit. Ich freue mich auf mit Micha Wattenberg. Hi.
Ja, hallo Kevin, ich freue mich auch hier zu sein, ich freue mich auf diese Podcast-Folge, ich freue mich, dass du wieder da bist. Ich hoffe, du hattest eine schöne Zeit in deiner Checkout-Podcast-Abstinenz, aber es ist doch auch schön, wieder hier in gewohnten Tümpeln zu schwimmen und mit dir gemeinsam im Trüben zu fischen in der Dartszene.
So ist das. Ich war in Budapest und habe sogar an einer Litfaßsäule ein Plakat für die Hungarian Darts Trophy gesehen mit unter anderem Luke Littler und Luke Humphries drauf. Also auch in Budapest hat mich der Dartsport nicht ganz losgelassen. Ich war zur Formel 1 da, aber ja, wie gesagt, an der einen Litfaßsäule war ein Funken Darts zu spüren.
Ja, Wahnsinn. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal aktiv auf irgendeine Litfaßsäule geschaut habe, muss ich sagen. Das ist, glaube ich, noch ein paar Jährchen her, aber sehr, sehr cool, dass auch sich überall der Dartsport so stark verbreitet und wir wissen es, gerade so auch in Budapest, sind die Hallen ja immer gut gefüllt, ist die Stimmung eigentlich die meiste Zeit auch relativ gut und ja, die Leute haben überall auf der Welt Bock auf Darts und wieder einmal lässt es dich im Urlaub nicht los.
Vielleicht müsste man dahin dann irgendwann mal einen Checkout-Betriebsausflug machen oder so zum Hungarian Darts Event nach Budapest. Ist auf jeden Fall eine sehr schöne Stadt und kann ich nur weiterempfehlen. Lass uns vielleicht erstmal kurz zu dem Überblick für heute kommen. Wir sprechen natürlich über das World Matchplay. Wir haben noch die entscheidenden Spiele des Turniers zu besprechen und zu analysieren, werden aber auch mit so einer kleinen Gesamtschau nochmal diese 9 Tage Revue passieren lassen am Ende. Und wir schauen natürlich auch auf das Women's World Matchplay vom Sonntag und blicken dann auch um die Welt, unter anderem nach Jamaika. Dort fand ja ein sehr kurioses Turnier statt mit sehr interessanten Ausgängen, um so zu formulieren, aber dazu später mehr. Und ansonsten ganz generell zum Podcast. Ihr könnt den Podcast wie immer hören auf den bekannten Podcast-Plattformen. Bei Patreon seid ihr exklusiv sogar schon vorab dabei, direkt nachdem wir das aufgenommen haben und das Ganze dann durch den Schnitt gegangen ist, wird es da veröffentlicht, in der Regel also dann schon ja so ungefähr 24 Stunden vorher oder ein bisschen weniger. Auf jeden Fall bekommt ihr da immer schon die Folgen vorab zu hören. Ab 3 Euro monatlich seid ihr dabei. Vielen Dank auf jeden Fall an unsere Supporter. Und es gibt auch unregelmäßige Sonderfolgen. Danke an alle, die uns da unterstützen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir rein ins World Matchplay.
Ja, lass uns das machen. Ich hatte ja bereits am Dienstag und am Freitag die Spiele, die bis dahin gespielt worden waren, mit Jan Toden und Kevin Schmidt hier aufgegriffen. Aber da fehlen natürlich noch ein paar Partien. Und da lass uns beginnen am Freitagabend mit der Partie zwischen Michael van Gerven und Andrew Gilding. Es war das 3. Viertelfinale und es war der erwartbare Sieger am Ende, Michael van Gerven, der sich hier durchsetzt. Vielleicht hat man sogar noch fast ein bisschen klarer erwartet, als es jetzt am Ende ist. 16-10 schon klar, aber hätte auch noch deutlicher sein können, wenn Gilding nicht in der Anfangsphase gerade auch auf die Doppel so stark unterwegs gewesen wäre.
War natürlich ein dankbarer Gegner für Michael van Gerven. Am Ende 16-10. Du hast es gesagt, Gilding war teils richtig gut unterwegs und hat, nachdem er mit einem 2-3 Rückstand in die erste Pause gegangen ist, dann 4 Legs in Folge gewonnen, lag 6-3 vorne, hat diesen Vorsprung dann auch ja über ein paar Minuten halten können und auch über die ein oder andere Pause hinweg halten können. 8-6 hat er nochmal geführt. Dann ging es aber dahin, Michael van Gerven gewinnt sage und schreibe 8 Legs in Folge und führt plötzlich mit 14-8. In der Phase hat sich natürlich die gesamte Partie entschieden. Für Andrew Gilding war es aber dennoch ein sehr, sehr gutes Turnier. MVG wirkte nicht immer super stabil, aber Gilding konnte letztendlich im Scoring nicht mitgehen. Also die Doppel haben gestimmt bei diesem Turnier, aber im Scoring war das wirklich nicht so gut von ihm.
Ja, ich glaube nicht, dass Andrew Gilding jetzt am Ende wegen dieses Spiels auf das Turnier schauen wird und sich sein Gesamtfazit da jetzt großartig ins Negative shiften wird. Also hätte ihm einer vor dem Turnier das Viertelfinale angeboten, hätte er das wahrscheinlich angenommen. Hatte natürlich mit Wright und Ratajski auch einen relativ dankbaren Weg, so wie wir es hier auch schon besprochen hatten. Und dann gegen Michael van Gerwen konnte er die Partie lange ausgeglichen gestalten, aber wie gesagt, dafür war das Scoring dann einfach nicht gut genug, um das letztendlich hier über die Bühne zu bringen.
Das letzte Viertelfinale, über das wir noch sprechen müssen, war dann ganz eindeutiges. Michael Smith gewinnt 16-7 gegen Rob Cross. Und wer hätte gedacht, dass ausgerechnet dieses Viertelfinale das eindeutigste sein würde? Ein 96er Schnitt reicht Michael Smith für einen Sieg mit plus 9 Lecks Vorsprung. Also was für ein letztlich wirklich schwacher Auftritt von Rob Cross, der komplett chancenlos gewesen ist. Mit 27 verpassten Darts am Doppel, da weiß man dann auch, woran es lag. Also das war wirklich ein absoluter Off-Tag von ihm. Und ich muss auch sagen, ich werde weiter nicht warm irgendwie. Also immerhin hat jetzt Rob Cross einen deutlich besseren Walk-On, wie ich finde. Immer noch eine sehr, ich sag mal, kontroverse Walk-On-Hymne, wenn ich mir jetzt Rob Cross anschaue, erwarte ich nicht so einen Titel irgendwie. Aber besser als diese brasilianischen Klänge sind es, ist dieser Track auf jeden Fall. Irgendwie so eine 90er-Banger-Hymne, alles gut. Aber ansonsten, er gibt mir weiterhin nichts und dieses Match bestätigt mich dann eher darin. Ne? Also klar, wir unterschätzen ihn häufig, jeder unterschätzt ihn häufig und er ist zweifellos über Jahre jetzt, prägt er eine gewisse Ära zumindest mit, aber er schwimmt dann auch immer nur so im Dunstkreis der absoluten Top-Elite und am Ende ist er dann raus, verliert hier klar und es gibt auch jetzt keinen großen Checkout-Brennpunkt deswegen. Den erwartet jetzt auch keiner. Wenn Michael van Gerwen, der ungefähr genauso gut über die letzten Jahre spielt wie Rob Cross, 16-7 in einem Viertelfinale beim Matchplay rausgegangen wäre, wir hätten hier, glaube ich, sehr viel mehr zu besprechen.
Ja, was soll ich dazu groß sagen? Also ich glaube, von uns beiden halte ich tendenziell noch etwas mehr Stücke auf Rob Cross. Und er hat mir schon was gegeben in den ersten beiden Spielen des World Matchplays. Ne? Also das würde ich jetzt auch nicht schmälern wollen. Das waren jetzt keine sang- und klanglosen Partien gegen Rian. Das war für mich ja Match eigentlich Turniers, so mit ne? das Match ja. des Turniers. Ja, so würde ich es auch sagen. Dann gegen Searle diese Wahnsinns-Performance und da dachte ich schon, wenn er das so weiterhält, wer will ihn stoppen? Und dann halt ja relativ farblos raus gegen Michael Smith. Also das war irgendwie, weiß ich nicht. Also es ist auch wieder so ein bisschen Rob Cross und du hast schon in gewisser Weise recht, weil es eben nicht so diesen Wirbel macht und man sich auf einmal denkt, oh, wie konnte das denn jetzt passieren? Da hat ja gar keiner mit gerechnet. Aber trotzdem muss es einen eigentlich ein bisschen verwundern nach diesen absoluten Top-Performances vorher. Und ich sag mal, gerade Michael Smith, der hier 96 Punkte im Schnitt spielt, wäre für Rob Cross auch noch schlagbar gewesen, wenn er ein oder anderthalb Kategorien schlechter gespielt hätte als das Searle-Spiel. Aber das war jetzt hier ja gerade im Finishing wirklich ein komplettes Off-Match. Also von daher, ja, was soll man dazu sagen, Kevin?
Ja, es geht ja auch gar nicht darum, seine Leistungen zu schmälern. Und wie du richtigerweise auch erwähnst, gerade gegen Rian van Veen, das war ein absolutes Megamatch. Zur Wahrheit gehört auch dazu, van Veen hätte diese Partie dann auch gewinnen müssen. Es waren ja, glaube ich, 6 verpasste Matchstarts. In Runde 2 hat dann Cross aber erneut auch nachgelegt mit einem tollen Match gegen Ryan Searle. Dementsprechend, er hat abgeliefert, aber dann jetzt in diesem Viertelfinale auch so gar nicht. Und am Ende, ja, es juckt keinen auch so richtig. Und dementsprechend, ja, Rob Cross im Viertelfinale klar ausgeschieden gegen Michael Smith. Sprechen wir über den Samstag mit 2 Halbfinals. Das hat ja immer Potenzial, so der längste Darts-Tag im Jahr zu werden. 2 Spiele bis First to 17. Und es waren auch recht lange Duelle, recht intensive Duelle, gerade auch, weil James Wade dabei war und er jetzt nicht der Allerschnellste ist, ne? Also er hat jetzt nicht so diesen absoluten Maschinengewehrrhythmus da an Bord, aber er hat qualitativ diesen Abend mitgeprägt. Also es waren wirklich zwei gute Spiele und vor allen Dingen war das erste, Humphreys gegen Wade, eigentlich sogar das qualitativ etwas bessere, auch wenn es das etwas einseitigere Duell war.
Ja, der Halbfinalabend hätte natürlich noch wesentlich länger werden können. Stell dir mal vor, Luke Humphreys wäre nicht durchgekommen, sondern Dimitri Vandenberg und anstelle von Michael van Gerwen auch noch Andrew Gilding. Also dann hätte es wirklich ganz lange werden können. Es war ja, eine gute Partie. Es war eine sehr unterhaltsame Partie, muss man sagen. James Wade wirklich hier den dritten, vierten Frühling erwischt, wirklich gut gespielt. Einen First Nine Average von 115,1 Punkten. Das ist für James Wade, Verhältnisse, entschuldige, wirklich absolute Weltklasse. Und dazu noch eine relativ merkwürdige Statistik, denn es ist ja normal, dass eigentlich bei den meisten Spielern in fast allen Spielen der Average bei den eigenen Legs, die gespielt werden, niedriger ist als der Average gegen die Darts. Weil gegen die Darts ist der Average meistens höher, du musst nicht auf Doppel werfen, das zieht das Ganze nicht runter. James Wade in diesem Spiel gegen Luke Humphries 108 Punkte in eigenen Legs, 96 Punkte gegen die Darts. Also das ist wirklich schon ein bisschen ein kleines Absurdum, dass das so rum vertauscht ist und das noch mit einem großen Unterschied von 12 Punkten. Also ja, irgendwie eine auch in gewisser Weise merkwürdige Partie, aber wirklich Wahnsinn von James Wade und wahnsinnig gut diese Chance genutzt, hier beim World Matchplay über den letzten Platz noch mit dabei zu sein.
Im Halbfinale gegen Humphries hätte er einen ganz absurden Abend, einen noch absurderen Abend gebraucht. Es war ein toller für ihn. Er hatte wirklich einen sehr guten Auftritt dort hingelegt und es sind eben auch Statistiken, die jetzt nicht dem Naturell von James Wade entsprechen. Also er ist jetzt eigentlich gar nicht so diese absolute Powerscoring-Maschine, sondern kommt häufig über dieses, ja, ich würde es Weltklasse Timing nennen, also absolute Weight-Klasse könnte man sagen. Also das war es jetzt nicht, es war irgendwie ein anderer Auftritt, den hatte er zuvor, da war er erfolgreich im Viertelfinale auch gegen Ross Smith und ich glaube, die Analyse fällt relativ kurz aus, wenn man sagt, Luke Humphries ist dann einfach noch eine Klasse besser als der Smudger im Viertelfinale und dementsprechend kommt Humphries hier mit 17-10 durch, ist der erste Finalist und hat dann gewartet auf seinen Gegner im Endspiel, entweder Michael van Gerven oder Michael Smith. Ich hatte ja vor dem Turnier gesagt, ich setze auf den Bully Boy, dass er hier durchgeht. Am Ende geht aber mit 13-17 raus. Es war ein enges Match durchaus. Es war ein Match, was auch noch enger hätte sein können. Das gilt auch für diese Partie nochmal im Besonderen. Aber es war auch irgendwie keine Partie, die mich so richtig gepackt hat. Ganz merkwürdig.
Nee, muss ich auch sagen. Also es war so eine Partie, die so in gewisser Weise vor sich hinlief. Van Gerven, der dann doch definitiv auch die Nase vorn hatte, aber in diesem Spiel, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, 40 Darts auf Doppel verpasst hat. Also das schon mal eine ganz, ganz schöne Zahl. Und ja, Van Gerven kommt bei diesem Spiel irgendwie so ein bisschen, ja, einfach so durch, ohne sich komplett strecken zu müssen. Also es war immer noch ein sehr solider Auftritt, so muss man sagen. Es war jetzt kein Spiel, wo wir hier sagen, was war das denn? Das war schon ein ordentliches Halbfinale, aber trotzdem irgendwie nicht so die Partie, die das erwartete Feuer entfacht hat. Weil das hätte auch ganz anders ausgehen können.
Ein Gedanke noch zu Michael van Gerven und wie er jetzt in dieser Woche von Blackpool bis ins Finale gekommen ist. Ich habe mich irgendwie an die Fußball-EM, weil der jetzt auch noch so nah im Kopf war, zurückerinnert gefühlt und zwar an den Run von England, die ja doch dann auch relativ glanzlos ins Finale gekommen sind. Jetzt über 90 Minuten betrachtet wirklich nur ein gutes Spiel hatten im Halbfinale gegen die Niederlande. Das würde ich bei Michael van Gerven auf das Erstrundmatch mit Luke Littler projizieren. Und ansonsten immer mal wieder gute Momente, aber jetzt nicht konstant so stark wie eben sein Finalgegner und der spätere Turniersieger Luke Humphries. Hat mich wirklich stark daran erinnert. Am Ende wird das natürlich mitnehmen. Und trotzdem, das habe ich auch bei ihm dann so im Nachhinein bei der Siegerehrung gesehen, es war ja dann trotzdem auch ein Lächeln auf den Lippen, er ist ja eh mal ein guter Verlierer, aber trotzdem, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass er so wirklich viel, viel mehr erwartet hat, wenn wir jetzt schon mal auf das Finale gehen. Gleich können wir ja sicherlich nochmal inhaltlich drüber sprechen, aber so insgesamt Michael van Gerven, glaube ich, schon auch gut bedient und zufrieden mit diesem zweiten Platz.
Ja, er hat das verhältnismäßig gut weggesteckt. Auf der einen Seite kann man sagen, ist es natürlich gut, wenn du trotzdem darüber lächeln kannst und trotzdem zufrieden bist. Auf der anderen Seite kennen wir Van Gerven aber auch als jemanden, der eigentlich unbedingt immer alles gewinnen möchte und da so super hinterher ist. Und deswegen, ja, vielleicht ein bisschen schwieriger einzuordnen. Aber ich denke mal, wenn ihm vor dem Turnier jemand gesagt hätte, Finale bis auf drei Legs ran, am Ende knapp gegen Humphries verlieren, dann ist das tendenziell okay. Natürlich, er will es unbedingt gewinnen, aber das ist jetzt kein Ergebnis, mit dem man sich verstecken muss, weil ich sag mal so, Van Gerven, glaube ich, häufig auch jetzt in der letzten Zeit auch im Vorfeld des World Matchplays von vielen Leuten immer schon wieder so ein bisschen abgetan und degradiert worden ist, und hat jetzt hier aber eigentlich gezeigt, dass er es halt kann. Also Van Gerwen darfst du nie abschreiben. Das ist in meinen Augen der beste Spieler der Welt aller Zeiten. Also deswegen, ja.
Auch ist okay. Deshalb wie so eine Top-Fußball-Nation, die einfach über gute Spieler verfügt, die über eine gewisse Aura verfügt. Da kann man sicherlich auch Rückgriffe auf Einzelsportler setzen, wie zum Beispiel irgendwelchen, da kennst du dich besser aus im Tennis oder so, da gibt es sicherlich auch Spieler, die auch mal schwierigere Phasen in ihrer Karriere hatten und trotzdem einfach auch mit Aura, mit einfach dieser Erfahrung, dem Selbstverständnis viele Matches ziehen konnten und auch in Turnieren weit gekommen sind, ohne dass sie wirklich richtig stark gespielt haben.
Ja, ich sag mal, gerade jetzt beispielsweise im Tennis, also du hast, ich sag mal, wenn wir diese beiden Finalgegner jetzt mal vergleichen, Luke Humphries, du hast so einen Roger Federer, bei dem das super natürlich ausschaut, bei dem du immer denkst, der spielt quasi das perfekte Tennis, das ist hier der Vorzeigejunge, immer auf einem super hohen Niveau, und Michael van Gerwen, da hast du dann auch mal Novak Djokovic, der größte Tennisspieler aller Zeiten, für den es aber auch mal nicht so gut läuft und der dann auch wirklich sich mal mit einer gewissen Aura durch Spiele durchbeißt, muss, der vielleicht mal hier und da aneckt und so weiter, sich dann aber trotzdem auch immer wieder auch über lange Zeiten die Ergebnisse noch einheimsen kann. Und das passt auch zu einem Michael van Gerwen. Also hat er an diesem Wochenende, so gut es ging, die Zähne nochmal zusammengebissen.
Ja, guter Verweis auf das, was wir auch im Nachhinein noch besprechen sollten. Lass uns jetzt aber erstmal sportlich, inhaltlich auf diese, was waren es, 33 Lecks zu sprechen kommen. Die erste Session im Finale geht mit 3-2 an Michael van Gerwen. Danach holt Humphries nach dem ersten Break 4 Lecks in Folge. Dann steht es irgendwann 7-5 und in der Phase gehen 10 Lecks mit Anwurf. Und dementsprechend war es sehr, sehr ausgeglichen. Es war ein sehr kurzweiliges Match, generell ein viel kurzweiligerer Abend, weil du hast nur noch eine Partie und es gibt dann ein bisschen Vorlauf, alles gut, aber ja, also du hast jetzt irgendwie dann nicht so diese Vielzahl an Pausen gefühlt, wie bei so einem Zwei-Match-Abend, wie die Abende zuvor waren. Die waren doch schon recht sehr lang und fast ein bisschen zäh, fand ich. Das fand ich dann beim Finale deutlich besser, hat sehr viel Spaß gemacht zu schauen. Und ja, wenn wir jetzt dann auf die spannendste Phase des Matches zu sprechen kommen, die beginnt ja damit, dass Michael van Gerwen den Anwurf nochmal hält, danach einen Break holt und nochmal den Anwurf hält, zum 12-12 ausgleicht. Und in der Phase würde mich mal interessieren, hättest du dein Geld dann auf Humphries noch gesetzt oder sagtest du, das, was vielleicht Michael van Gerwen auch gefühlt haben dürfte, jetzt packe ich mir den?
Nein, ich hätte auch noch weiter hinten raus mein Geld eigentlich in den Momenten immer wieder auf Van Gerwen gesetzt. Also hättest du mich vor der Partie gefragt, hätte ich gesagt, über die ganze Distanz und so weiter, ich glaube an Humphries. Hättest du mich in dieser ja mittleren Phase des Matches oder auch hinten raus gefragt, als Humphries dann sogar noch ein bisschen mit 2-3 Lecks geführt hat, hätte ich trotzdem gesagt, es macht Michael Van Gerwen, weil ich fand bei Humphries seine Körpersprache tatsächlich gar nicht so gut in diesen Momenten, auch wenn er geführt hat, die war jetzt nicht so negativ, aber es gab dann trotzdem auch mal, wie wir es von ihm von vor einem halben Jahr oder von vor einem Jahr noch kennen, das Kopfschütteln bei einer 140 und solche Sachen, und man dachte die ganze Zeit, Van Gerwen kommt jetzt ran, jetzt hat er doch auch ein bisschen das Timing, jetzt läuft doch auch das Scoring, und dann immer wieder auch hinten raus diese Fehler auf Doppel, was so untypisch für Van Gerwen ist. Also ich meine dabei jetzt gar nicht mal immer diesen einen Dart zwischen 100 und 120, sondern ich meine diese drei klaren Darts auf Doppel. Und das ist eben untypisch für Van Gerwen, diese auszulassen. Das kommt vielleicht einmal vor, aber mehrfach, das ist wirklich schon, ja, hätte ich nicht gedacht. Also gerade hinten raus in der Partie dachte ich schon, okay, das geht definitiv in die Verlängerung und dann mal schauen.
Aber auch nach dem 12-12 hatten wir ja dann schon ein ganz vorentscheidendes Leck, vielleicht vor allen Dingen für das Selbstvertrauen von Luke Humphries. In der Phase, wo Van Gerwen eben ausgleichen konnte, stellt er sich auf 32 Punkte Rest und Luke Humphries nimmt mit dem letzten Dart die 86 Punkte raus, geht also mit 13-12 wieder in Führung und verhindert diesen kompletten Turn der Partie. MVG, du sprichst es an, hat am Ende wirklich kein Doppel mehr getroffen. Es steht 15-16, da verpasst er 3 oder 4 und dann verpasst er im folgenden Leg zum möglichen 16-17. Das wäre auch nochmal ein Break gewesen. Also dann wäre das Match sogar wieder in die Reihe gekommen. Er hätte dann mit eigenem Anwurf auf 17-17 stellen müssen und Besonderheit beim Matchplay, es braucht ja dann 2 Legs Vorsprung. Also die Partie wäre komplett wieder in der Reihe gewesen. Er verpasst in dieser Phase insgesamt in den 2 Legs 7 Darts auf Doppel. Und das ist dann eben, ja, dann doch mehr der neue Michael van Gerven oder zumindest nicht mehr dieser alte Kompromisslose, den wir auch wahrscheinlich in diesem Dunstkreis mit den Gegnern, mit der Konkurrenz nicht mehr sehen werden. Aber das ist dann eben, ja, normaler Spieler. Und in der Phase denke ich mir immer wieder, was wäre schön, wenn wir einen Spieler des Formats Phil Taylor jetzt nochmal sehen würden, zu besten Zeiten, wie er denn damit umgegangen wäre, weil nur so könnte man irgendwelche GOAT-Diskussionen, glaube ich, auch führen, wenn man wüsste, wie Phil Taylor mit solchen Gegnern umgegangen wäre, weil zur Wahrheit gehört dazu, in seinen Matchplay-Siegerjahren hatte er häufig auch nicht die Konkurrenz, sondern hat häufig wirklich alleine gespielt.
Nee, sonst hätte er sich auch nicht die Summe der Titel sichern können, die er sich jetzt hier gesichert hat. Das waren einfach andere Zeiten. Ich würde auch gar nicht die GOAT-Debatte anstoßen wollen, weil the greatest of all time ist definitiv Phil Taylor. Da wird auch keiner mehr drankommen. Aber the best of all time, das ist eben für mich Michael van Gerven. Aber es ist irgendwie so ein bisschen, ja, untypisch gewesen, ein bisschen eher so der Van Gerven, der struggelt, der ein bisschen normaler ist, aber ein Van Gerven, der möchte halt nicht normal sein und der ist eigentlich auch nicht normal, also ist kein Spieler, der mehrfach diese Darts auslässt, sondern der diese Chancen eiskalt nutzt. In diesem Fall konnte er es nicht. Und was Humphries dann halt nochmal ganz zum Schluss gemacht hat, ist natürlich auch wirklich stark, diese 100 Punkte zum Match rauszunehmen über Tops, die haben beide so unfassbar eng beieinander gesteckt. Ich meine, Van Gerven, der stand ja auch auf 16 Punkten Rest, auch wenn er schon die Darts verpasst hatte. Also ich glaube nicht, dass er nochmal weitere Darts vergeben hätte, sondern da hätte er sich das Break dann holen können und dann wäre es wieder in der Reihe gewesen, wie du gesagt hast. Und diese 100 Punkte waren natürlich ganz schön stark. Also da auf Tops die Dinger so eng nebeneinander ins Feld zu setzen, das ja schon des Siegers würdig.
Ja, und was bleibt? Es ist der 8. Sieg in Folge im direkten Duell für Luke Humphries gegen Michael van Gerven. Das ist auch eine irre Statistik. Ansonsten muss man letztlich festhalten, das, was wir jetzt auch mit Blick auf die letzten Legs konstatiert haben, Humphries momentan dann einfach doch der bessere und selbstsichere Spieler, nutzt dann auch die Chancen in den entscheidenden Situationen häufiger, als das Michael van Gerven tut. Und wenn man so auf das Scoreboard geschaut hat, so häufig nach 12 Darts oder so, da standen dann bei Luke Humphries nur noch 2 Zahlen und bei Michael van Gerven 3 Zahlen. Er hat dann häufig auch so hohe Finishes rausgenommen, aber das ist dann der entscheidende Unterschied, schlägt sich dann auch in den 2 Punkten Average-Unterschied nieder, aber das ist auch genau der Unterschied aktuell, den wir auf Sicht sehen, auf die letzten 12 Monate, würde ich behaupten. Dementsprechend gehe ich komplett firm mit dir, dass Luke Humphries hier verdient gewonnen hat und diesen Matchplay-Titel geholt hat. Zu einem All-Time-Classic fehlte dann aber am Ende wirklich so der eine Check von Michael van Gerven, damit dieses Match dann vielleicht sogar in die Verlängerung geht. Also das hätte ich mir gewünscht, gerade nach sehr eindeutigen Matchplay-Finals war das schon deutlich besser, aber eben zum All-Time-Classic fehlte ein bisschen Dramatik und vor allen Dingen fehlte so ein bisschen auch die Würze, dachte ich mir, weil es dann ja doch Spiel ist 1-2, was man jetzt durch den Premier League-Modus der letzten Jahre schon so häufig einfach gesehen hat. Ja, also ich glaube, da verpasst die PDC aktuell einfach einiges.
Da kommen wir natürlich wieder zu meiner oder unserer großen Kritik. Diese Matches sind toll und jeder hat da trotzdem noch Bock drauf. Aber wie viel besser könnte so ein Finale Humphries van Gerven sein? Oder auch eine Erstrundenpartie zwischen van Gerven und Littler, wenn wir es nicht dieses Jahr schon, ich übertreibe, 25 Mal in der Premier League jede Woche gesehen hätten. Also wenn das nicht der Fall gewesen wäre, dann würde man da ja nochmal so viel mehr drauf hinfiebern. Deswegen, ja, so zumindest bei den Fans, die etwas mehr schauen und ein bisschen tiefer drin sind, kann die Premier League halt so an Spannung und sowas da auch jetzt ein bisschen und Vorfreude kaputt machen. Also natürlich, ne, nicht falsch verstehen, Humphries van Gerven ist immer noch ein Lineup, was ich mir super gerne anschaue, was ich mir auch super gerne noch anschaue an dem längsten Darts-Tag des Jahres für mich. Also ich war ja den ganzen Tag, sprechen wir ja irgendwann noch drüber, also nachher oder in der nächsten Folge bei der
Sprechen wir in zweieinhalb Jahren drüber, über dieses
Next Gen-Turnier. Ja, in zweieinhalb Jahren, über den Sonntag.
Weil du dein Preisgeld nicht aufstocken konntest.
Ja, komm. Ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt noch so viel Salz in die Wunde streuen musst. Ja, bei der Next Gen in Sindelfingen, das war schon ein 10-Stunden-Tag, was auch dem geschuldet war, dass Leon Weber da das Finale erreicht hat. Da bin ich nach Hause gekommen, habe mir dann noch das Ende der Tour de France angeschaut. Da war ja die letzte Etappe. Und dann ging es weiter hier zum Finale. Und das habe ich mir trotzdem noch super gerne angeschaut. Aber ich hätte trotzdem da am Ende auf 21.15 Uhr noch wesentlich mehr hingefiebert, wenn ich diese Partie nicht schon, weiß ich nicht, in der zweistelligen Zahl dieses Jahr gesehen hätte.
Fühle ich total, definitiv. Luke Humphries hält jetzt übrigens bis auf den European Championship-Titel und die UK Open alle Ranking Majors. Das müssen wir auch noch festhalten und müssen wir lobend hervorheben, wie im Cold Opener angesprochen. Er ist der amtierende World Champion, jetzt auch der Matchplay Champion. Er hat den World Cup of Darts letztens gewonnen und er gewann im letzten Jahr, wir erinnern uns, auch den Dreierpack aus Grand Prix, Grand Slam und PC Finals.
Also wenn mir, weiß ich nicht, vor anderthalb Jahren jemand gesagt hätte, dass zu diesem Zeitpunkt alle Ranking-Major-Titel von den Spielern Dimitri Vandenberg, Peter Wright und Luke Humphries gehalten werden. Also da hätte ich wahrscheinlich gesagt, also komm, erzähl mir keinen. Da hätte ich keinen Pfifferling drauf gesetzt.
Und Luke Humphries jetzt mit diesem Titel auch in der Order of Merit noch weiter vorne weg marschiert. Auf 2 Jahre dürfte er wirklich auf mindestens 2 Jahre recht safe die Nummer 1 sein. Sollte er nochmal Weltmeister werden, dann springt er auch über die 2-Millionen-Marke. Auch das ist eine rasante Entwicklung. Und wie unausgewogen jetzt auch die Order of Merit ist, das fällt dann auf, wenn man sich mal anschaut, wie groß der Vorsprung von Humphries auf die neue Nummer 2, Michael Smith hat ja Michael van Gerven überholt, wirklich ist. Es ist nämlich größer als das Gesamtpreisgeld des Weltranglisten 5. Nathan Aspinall, also knapp 580.000 Pfund Vorsprung. Das ist ein Weltmeistertitel. Wahnsinn, Luke Humphries.
Ja, das ist wirklich stark. Das ist ein Weltmeistertitel und 40.180er auf der Next Gen. Also das musste erstmal machen. Also ja, ganz stark, Luke Humphries, ja.
Sprechen wir jetzt über den unterlegenen Finalisten nochmal mehr, weil Michael van Gerven jetzt erstmal ein paar Wochen raus sein wird und das hat einen besonderen Grund und zwar hat er sich am Montag direkt nach dem Finale, am Tag danach, den Ober- und Unterkiefer brechen lassen, wie man so in die neue Woche startet. Nein, er hat sich sein
Unterbiss... Typischer Montag.
Genau, ein typischer Montag bei Michael
van Gerven. In Frankfurt am Hauptbahnhof.
Aber Spaß beiseite. Also wir kennen ja die Geschichte mit der Zahn-OP aus dem letzten Jahr, weshalb er ja dann aus dem World Cup rausgezogen ist in Frankfurt. Jetzt hat er sich seinen Unterbiss korrigieren und verschieben lassen, weil er nach eigener Aussage nicht mal mehr eine Scheibe Schinken richtig beißen kann, durchkauen kann. Und dementsprechend hat er da etwas für seine Kiefer-, Mund-, Zahngesundheit getan. Ist sicherlich etwas medizinisch nicht unbedingt Notwendiges, aber was ihm natürlich jetzt auch qua der finanziellen Möglichkeiten dann sicherlich ein Anliegen ist, was man auch zu respektieren bedarf, oder?
Also ich sag, da muss ich ein bisschen widersprechen. Also ich bin natürlich jetzt nicht in der Krankenakte van Gerven drinne, aber es ist schon was medizinisch sehr Notwendiges. Also das ist jetzt nicht hier nur so ein Schönheitsding wie ich lasse mir die Augenlider straffen. Das hat schon wirklich einen Zweck. Ich kenne nämlich jemanden, einen guten Freund von mir, der tatsächlich dieselbe OP über sich ergehen lassen musste. Also bei dem auch quasi der gesamte Kiefer gebrochen wurde und das dann quasi Ober- und Unterkiefer gegeneinander versetzt wurden. Weil wenn du das nämlich nicht machst, hast du da schon eine Menge Langzeitschäden, dass die Zähne falsch beißen und aufeinander schlagen. Dadurch gehen A, die Zähne kaputt und B, hast du viel zu viel Druck auf dem Kiefer, weil die Zähne halt eben nicht perfekt abschließen. Also das ist schon was früher oder später gemacht werden muss. Jetzt zum Thema Comeback, als weil man dann wieder, ich sag mal, Sport machen kann, alles normal machen. Also ich glaube, bei meinem Kumpel war es so, der war erst noch eine Woche im Krankenhaus, dann so eine Woche zu Hause mit nur durch einen Strohhalm Nahrung aufnehmen und so weiter. Aber danach ist er auch wieder relativ normal dann schon zur Uni gekommen und so weiter. Also ich sag mal so, nach 2-3 Wochen kann man eigentlich schon fast wieder so dem normalen Tagesgeschäft nachgehen, kann natürlich noch nicht ganz normal wieder Nahrung zu sich aufnehmen, muss dann ein bisschen warten und so weiter. Jetzt mit wirklich physischem Kontaktsport müsste man auch noch ein bisschen warten, aber ich glaube schon, dass Van Gerwen relativ schnell wieder zurück ans Dartboard kommen kann. Also es hört sich sehr, sehr krass an, ist auch eine sehr krasse OP, was schon ein sehr großer Eingriff ist, ist jetzt aber nichts, wo er 2 Monate im Bett verbringen muss.
Und zumindest war es jetzt auch nichts, etwas, was man akut dann regeln muss, sondern wo man sich dann schon den Termin sehr frei setzen kann. Und deshalb hat das jetzt natürlich auch jetzt gemacht.
Genau, du musst es nur quasi irgendwann machen, weil es auf lange Sicht ja wirklich Schäden mit sich bringen kann. Aber ist jetzt nichts wie, das muss heute gemacht werden. Das kannst du dir innerhalb von 1-2 Jahren aussuchen, wann es passt.
Das Comeback ist für Ende August nach Van Gerwens Aussage geplant. Da steht dann European Tour Event Nummer 9 in der Halle 39 in Hildesheim an. Das wäre dann also ein möglicher Comeback-Zeitpunkt. Bis dahin, er verpasst auch sehr wenig. Deswegen eben guter Zeitpunkt. 5 Players Championship Turniere und eben die World Series Events. Da stand ja schon länger fest, dass er die eben nicht spielen würde in Australien und Neuseeland. Dementsprechend wirklich, das hat er jetzt schlau geregelt. Der August ist so wirklich der ruhigste Darts-Monat im Jahr.
Vielleicht ist das auch der Grund, warum er es nicht über den World Cup machen wollte, weil sich das Ganze dann vielleicht, wie er plant, über 4 Wochen hinzieht und dann jetzt hier das World Matchplay mit beeinträchtigt geworden wäre oder wie auch immer. Deswegen, ja, ist, glaube ich, ein sehr verkraftbarer Zeitpunkt für ihn. Also, was er da verpasst, das ja, ist für Van Gerwen okay. Gerade jetzt nach seinem Finale beim World Matchplay.
Dann lass uns jetzt abschließend über das Matchplay noch sprechen in Bezug auf ein paar andere Spieler. Wir haben jetzt natürlich Michael Van Gerwen groß thematisiert, also haben da letztlich festgestellt, dass er viel zu stark ist, um in eine richtige Krise zu rutschen, so würde ich es mal beschreiben, aber eben auch zu schwach, um aktuell einen Luke Humphreys anzugreifen. Das gilt aber auch für alle anderen, vielleicht mit einer Ausnahme mit Luke Littler, der das ja in der Premier League gezeigt hat. Also an einem Tag, in einem Turnier kann Littler Humphreys am ehesten das Wasser reichen. Ansonsten würde ich das eben nicht behaupten. Luke Humphreys, vor allem in Sachen Konstanz, jetzt eben die ganz klare Nummer 1. Hast du noch irgendwas zu ihm zu sagen? Ansonsten können wir jetzt noch so ein paar andere Namen durchgehen.
Ja, Humphreys erst der zweite Matchplay-Champion, der es schafft, in jedem Spiel 100 plus zu spielen. Also das zeigt auch nochmal diese Konstanz. Jedes Mal dreistellig, das ist wirklich schon Wahnsinn. Da war kein einziges Offspiel dabei. Also über die 9 Tage wirklich von Luke Humphreys absolute Klasse.
Lass uns vielleicht noch kurz ein bisschen was sagen zu Michael Smith. Würde mich auch deine Meinung interessieren. Also wir waren ja unterschiedlicher Auffassung vor dem Turnier. Ich habe mich dann zumindest bestätigt gefühlt, dass er deinen Top-Favoriten für dieses Event, Rob Cross, rausgenommen hat mit 16-7. Aber ansonsten, er hat ja auch relativ selbstkritisch jetzt am Rande des Matchplays bei einer Pressekonferenz gesagt, dass er nach dem WM-Titel vor 1,5 Jahren dann ja die Füße nicht wirklich hochgekriegt hat, bisschen faul wurde. Und das ist genau das, was wir alle schon vermutet haben, was man so ein bisschen immer raushören konnte, was man jetzt auch bestätigt bekommen hat und was irgendwie jetzt nicht so das beste Licht auf ihn wirft. Also er ist so ein bisschen wieder in alte Muster zurückgefallen. Kann man das so hart sagen?
Ich würde es nicht ganz so hart formulieren, weil alte Muster würde für mich dann auch nochmal wesentlich mehr hadern und schon, ja, gefühlt so eine gewisse Selbstpeinigung auf der Bühne beinhalten. Aber ja, in Ansätzen stimmt das schon. Also Michael Smith für mich jemand, den ich schwer einzuschätzen finde. Jemand, der immer wieder gut spielt, der gute Momente dabei hat, der auch immer wieder für ein Viertelfinale, Halbfinale gut ist, egal wo und wann. Aber den ich irgendwie, wenn ich es mir vorstellen muss, mit der Siegertrophäe in der Hand am Ende des Turniers schwer vorstellen kann. Also, ja, deswegen, also hier auch gegen Van Gerwen im Halbfinale ja quasi komplett chancenlos gewesen. Das, oder nicht komplett chancenlos, aber schon jetzt nicht nah am Sieg dran gewesen. Ich finde es irgendwie ein bisschen schwierig, Michael Smith zu greifen und das Ganze einzuschätzen. Also ja, er hat auch diese Partie gegen Rob Cross gewonnen, was auch damit zu tun hat, dass Rob Cross da so ein komplettes Offspiel hatte. Aber ich glaube, dass Rob Cross wesentlich mehr in der Lage gewesen wäre, Van Gerwen im Halbfinale richtig gefährlich zu werden als Michael Smith. So meine Auffassung.
Sagen wir so, ich finde, man sieht jetzt bei den letzten Weltmeistern bei Humphreys und bei Smith eben einen sehr großen Unterschied. Und der sollte Michael Smith zu denken geben, denn ich glaube, es gibt keinen Unterschied im Talent. Im Gegenteil. Ich glaube, das natürlichere Talent ist sogar der Bullyboy Michael Smith, der sich weniger erarbeiten musste als Luke Humphreys. Aber ja, was die beiden aus ihrem Weltmeistertitel jeweils gemacht haben, ist schon fast diametral unterschiedlich. Luke Humphreys hat den Weltmeistertitel als Anlass genommen, um von diesem Peak noch besser und noch konstanter zu werden und noch mehr Hunger zu entwickeln. Bei Michael Smith ist es eher andersherum. Und das habe ich schon relativ früh gemerkt. Ich weiß noch, Michael Smith bei der Premier League in Berlin 2023, der hat nicht diesen Hunger verspürt, den ich jetzt bei Humphreys verspürt habe, als er in Berlin war, jetzt kurz auch nach seinem Weltmeistertitel. Und man hat es dann auch in den Leistungen an Bord gesehen, vor allen Dingen ein Jahr später bei der WM 2024, als Michael Smith zwar dann zumindest, was ist er, ins Achtelfinale gekommen, aber von Runde 1 an mit dem Match gegen Kevin Dutz irgendwie nicht den Anschein gemacht hat, als würde es nur um ihn gehen, wer hier Weltmeister wird. Im Gegenteil. Und bei Luke Humphreys würde es mich stark wundern, wenn er da in eine größere mittelschwere Krise rutschen würde und er eben nicht als der klare Favorit in die WM geht. Und das war ja bei Michael Smith schon im Ellipelli anders. Und da ging es, war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass er ausscheiden würde. Und ich meine, er ist mit 0-4 gegen Chris Doby rasiert worden. Dementsprechend, also ich finde, jetzt in diesem direkten Vergleich ist es ein himmelweiter Unterschied der beiden.
Ja, ich finde den Vergleich ganz gut, die so gegeneinander, ja, gegenüberzustellen. Also das passt schon ganz gut, was du ansprichst. Man muss natürlich auch sagen, dass bei Humphreys noch so ein bisschen eine andere Rahmenkonstellation ist, dass er jetzt eben nicht das gesamte Licht des Weltmeisters abbekommt, sondern da, ich sag mal, weiter die ganze Zeit gut arbeiten kann, ohne dass er da so im Rampenlicht steht, aufgrund von Luke Littler, wie Michael Smith das nach seinem WM-Titel erfahren hat. Aber um jetzt in diesem Vergleich mit Hunger nach dem Titel und weiter zu bleiben, dann ist diese Rampenlichtsituation eigentlich nur noch so ein kleiner Geschmacksverstärker. Der Hauptpunkt davon kommt, glaube ich, über die eigene Einstellung und die eigene Persönlichkeit. Und da ist Humphreys, glaube ich, einfach ein anderer Typ als Michael Smith. Michael Smith, unfassbar talentiert, hatte sich da auch in gewisser Weise hingearbeitet, sich dann Weltmeister nennen zu können, aber danach einfach zu wenig weitergemacht, zu wenig erfolgshungrig gewesen. Und du darfst es dann eben, wenn du einer der Größten dieses Sports werden möchtest auf lange Sicht, darfst es dann eben nicht abtun und sagen, jetzt habe ich es erreicht, jetzt lege ich die Füße hoch, wie er auch gesagt hat, was er ein bisschen gemacht hat, sondern du musst eben wie Humphreys weitermachen, du musst weiter an dir arbeiten, den Vorsprung ausbauen, den nächsten Titel holen und dir dann diese Position auch erarbeiten, um dann in die nächste WM wieder als Favorit reinzugehen, weil das macht es für dich dann eigentlich nur einfacher in deiner eigenen Einstellung und wenn alle anderen Gegner auch wissen, er ist der Favorit und ich sag mal dann vielleicht 2-3% weniger abrufen können, als wenn sie denken, der ist schlagbar. Weil das ist auch das, warum Michael van Gerwen über Jahre hinweg so erfolgreich war, weil er nie aufgehört hat, weil er immer weitergemacht hat, weil er immer an der absoluten Spitze war und jeder Spieler wusste, van Gerwen schlagen wird super schwer. Und wenn du da eben weitermachst, dann kannst du dir eben auch noch weitere Titel sichern.
Und je länger wir über dieses Thema sprechen, desto mehr muss ich auch eine Lanze brechen für Luke Humphreys, der jetzt auch nicht immer so diesen Weltmeister-Respekt in den Arenen dieser Welt abbekommt. Aber auch von der Körpersprache her ist das bei Michael Smith häufig so ein bisschen emotionslos auch manchmal, ne? Also es wirkt so ein bisschen vielleicht auch ohne die allerletzte Motivation, das hat er auch bestätigt jetzt durch seine Aussagen nach dem WM-Titel. Bei Luke Humphreys im Gegenteil wird das immer stärker und er hat diese körperliche Transformation durchgemacht wie kein zweiter. Auch das dürfen wir nicht vergessen. Also er ist ein Arbeitstier vor dem Herrn. Michael Smith hat sich seinen WM-Titel letztlich auch erarbeitet. Da gab es sicherlich auch so den einen Moment, wo es hätte kippen können in eine ganz falsche Richtung. Stichwort Adrian Lewis etc. pp. Aber Luke Humphreys toppt die gesamte Konkurrenz, was diesen Arbeitsethos betrifft, aktuell einfach nochmal um Längen und eben auch den Vorgänger-Weltmeister Michael Smith. Sprechen wir jetzt zum Abschluss des Matchplays, bevor wir aufs Women's World Matchplay zu sprechen kommen. Kleiner Hint in die Vorbesprechung. Wir glauben, es wird nicht so lange, aber wir sind jetzt schon bei 40 Minuten. Ist aber auch alles völlig egal, denn ich möchte noch mit dir über den immer noch auf sich warten lassenden deutschen Major-Durchbruch sprechen. Schindler raus, Pietrezko raus, beide in Runde 1, aber wir haben eigentlich gar nicht so viel Anlass zu meckern und trotzdem, ja, es lässt weiter auf sich warten, der große tiefe Run.
Ja, du, was soll ich dir dazu sagen? Also Ricardo hat sich überhaupt gar nichts vorzuwerfen. Der hat eine richtig gute Partie abgeliefert gegen Luke Humphreys. Gegen Luke Humphreys kannst du verlieren, gerade in dieser Verfassung, wo er sich aktuell befindet. Ja, und Martin, wir haben es alle so ein bisschen gehofft. Zumindest die Partie gegen Dimitri Vandenberg haben wir erwartet. Dimitri Vandenberg, der es dann aber gut gemacht hat, der die speziellen Momente auf seine Seite ziehen konnte, Stichwort Neundata. Deswegen ja, kann man den beiden jetzt hier nichts so großartig ankreiden dafür, dass sie jetzt noch nicht den nächsten deutschen, oder nicht den nächsten, sondern den ersten deutschen Major-Sieg geholt haben. Aber ja, du hast recht. Wir warten noch.
Und bei Martin muss man letztlich konstatieren, es war am Ende, es fehlte ja gar nicht so viel. Es war sicherlich auch das Thema Erfahrung, was da eine Rolle gespielt hat, was wir auch im Vorfeld schon mal so angesprochen haben, dass das vielleicht etwas sein könnte, was dann doch den Ausschlag gibt zu Dimitri Vandenberg. Ich hätte gerne gesehen, wie es Martin noch ein bisschen enger gestaltet, ne, ob dann vielleicht auch da noch der ein oder andere, vielleicht sogar nur ein Moment, die Partie hätte kippen lassen können, dann hätte er sicherlich auch eine Chance gehabt gegen Johnny Clayton, der ja wiederum dann klar rausgegangen ist gegen Dimi. Aber ja, zu Ricardo kann ich auch nicht mehr sagen, als das war ein sehr ehrenvoller Auftritt, hat sich auch sehr gut präsentiert einfach und hat, glaube ich, wieder ein bisschen mehr Zustimmung auch erfahren, dadurch gerechtfertigterweise von den englischen Fans. Und jetzt sprechen wir über den Sonntagnachmittag?
Ja, können wir machen.
Women's World Matchplay.
Ja, bitte, lass uns das machen. Das Women's World Matchplay hat ja stattgefunden vor dem Finale. Und es ist am Ende Bo Greaves, die erwartungsgemäß das Turnier gewinnt. Die nicht unbedingt ihre absolute Topleistung die ganze Zeit abrufen kann. Die die ganze Zeit das macht, was sie machen muss. Also das gute Pferd springt nicht höher, als es muss. Und ja, man hatte irgendwie so zu keinem Moment des Turniers das Gefühl, dass Bo Greaves dieses Turnier nicht gewinnen wird. Also es war ja irgendwie gefühlt in jedem Spiel so, dass sie die klare Favoritin war und dieser Rolle dann auch gerecht geworden ist. Im Viertelfinale siegt sie mit 4-1 über Katie Sheldon. Sheldon mit, ja, wahrscheinlich noch mit den meisten Chancen während dieses Turniers, aber einfach viel zu nervös auf die Doppel gewesen. Da spielt Bo Greaves 75 Punkte im Schnitt, was aber reicht. Halbfinale 5-2 gegen Mikuru Suzuki, da sind es dann schon 88 Punkte, auch das eine klare Partie. Und im Finale dann, im erwarteten Finale, ein 6-3 gegen Fallon Sherrock, da sind es dann 98 Punkte. Also sie macht dann immer genau das, was sie muss, damit das hier nie wirklich gefährdet ist und gewinnt alle Partien mit einem 3-Leg-Vorsprung.
Ja, vor allen Dingen ein Punkt müssen wir herausheben und zwar ihre Fähigkeit, sich wirklich der Konkurrenz anzupassen. Also das ist ja eklatant. Sie spielt 75 gegen Sheldon und 98 am Ende gegen Sherrock. Gegen Suzuki pendelt sie sich in der Mitte an. Also sie spielt immer genau das, was sie letztlich auch braucht. Ein bisschen darüber hinaus, um es dann auch souverän jeweils zu gewinnen. Dadurch das Turnier ein bisschen langweilig, auch wenn wir jetzt mal final draufschauen. Es hat wirklich in jedem Spiel die höher gesetzte Spielerin gewonnen. Die größte Chance für dann eine kleine Überraschung hatte dann noch Lisa Ashton, die hat sie dann aber letztlich auf die Doppel ausgelassen im Halbfinale gegen Fallon Sherrick. Das war Drama, das war nicht hochklassig, aber es war dramatisch und dementsprechend für mich so das beste Spiel des Turniers oder das spektakulärste Spiel des Turniers in dem Sinne. Ansonsten müssen wir jetzt über das sprechen, was danach passiert ist, denn Bo Greaves hat erneut angekündigt, dass sie das Ticket für die PDC-WM nicht einlösen wird. Also sie ist jetzt qualifiziert über das Women's World Matchplay, aber sie wird nicht antreten. Das freut natürlich alle Spieler auf der Proto, denn dadurch gibt es einen Platz mehr für die Proto-Spieler. Aber Bo Greaves
im PDPA-Qualifier, ja.
Im PDPA-Qualifier, genau, wo ja dann nur eben die Tourcard-Holder dabei sein dürfen. Aber Bo Greaves eben sagt erneut ab, die PDC-WM und wird WDF spielen in Lakeside.
Ja, Wahnsinn. Das Women's World Matchplay hat sich vom Spektakularitätsgrad weiter gesteigert über die Spiele, bis dann am Ende zu den Aussagen von Bo Greaves, weil das war wirklich mittelschwerer Wahnsinn. Also nicht unbedingt die nicht unbedingt die Aussage an sich, dass sie sagt, ich ziehe Lakeside der PDC-WM vor und so weiter und so fort. Das ist ja in gewisser Weise noch begründbar mit Preisgeld, mit Titelverteidigen und so weiter und so fort. Aber generell die anderen Aussagen, die sie sich geleistet hat, waren schon pikant.
Dann zitieren wir mal. Also sie hat gesagt Folgendes. Ich mag es eigentlich nicht, gegen Männer zu spielen. Also hat das generalisiert. Ich denke, dass wir als Frauen eigentlich einen eigenen Circuit bei der PDC verdienen. Wenn ich ehrlich bin, glaube ich nicht, dass wir jemals gut genug sein werden, um regelmäßig gegen die Top-Spieler der Männer zu gewinnen. Das war eine Aussage. Und das ist schon mal ein Knaller, ne? Weil das auf das große Ganze zielt und ich ihr da inhaltlich nicht zustimme. Und ich finde, dass sie sich da auch etwas rausnimmt, was sie selbst ja schon widerlegen konnte. Stichwort Grand Slam, für den sie ja auch erneut qualifiziert ist und den sie auch anders als die PDC-WM spielen wird.
Also ich finde die Aussage absoluten Schwachsinn, muss ich ehrlicherweise sagen. Begonnen mit, ich mag es eigentlich nicht, gegen Männer zu spielen. Okay, den Punkt gebe ich ihr noch, weil das ist ihre subjektive Auffassung. Das darf sie gerne so sehen. Wenn sie lieber mit den Damen spielt, dann ist das absolut in Ordnung. Dann aber mit dem Punkt, dass wir bei der PDC einen eigenen Circuit verdienen. Also in gewisser Weise ist es ja so, dass da der Frauensport ja sogar noch gefördert wird. Also man muss es ja so sehen, tendenziell sind ja die Frauen den Männern gegenüber im Dart sogar noch im Vorteil von dem, was für sie angeboten wird. Weil die Tour ist offen für alle Spieler, für die Männer gibt es keine Extra-Tour, für die Frauen gibt es eben noch diese Bonussachen, um den Sport zu fördern. Deswegen das schon mal eine wirkliche Quatschaussage. Als Frau kannst du bei mehr Turnieren tendenziell teilnehmen als Mann. Und dann, wenn ich ehrlich bin, glaube ich nicht, dass wir jemals gut genug sein werden, um regelmäßig gegen die Top-Spieler der Männer zu gewinnen. Also ich weiß nicht, was diese Aussage soll in einem Sport, wo es an sich keine physischen Vorteile für irgendein Geschlecht gibt. Also es geht einfach nur darum, in der Gesamtheit den Sport noch weiter zu fördern und so weiter und so fort. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, hier so eine Aussage wie, ich fühle mich ganz wohl mit, weiß ich nicht, 17 Jahren noch in der B-Jugend oder in der A-Jugend zu spielen oder was auch immer im Fußball, wo ich der Größte und der Schnellste bin. Aber ich möchte nicht zu den Herren wechseln, wo es am Ende aber drauf hinauslaufen wird, weil ich glaube, dass ich jetzt nicht gut genug bin. Und das ist doch einfach Kacke.
Gehen wir nochmal tiefer rein. Sie hat noch ein bisschen mehr gesagt, hat das Ganze nochmal konkretisiert. Und zwar, ich zitiere erneut, ich weiß, dass ich an einem guten Tag gegen einen Mann gewinnen kann. Aber Männer sind viel konstanter, das ist einfach die Realität. Schauen Sie sich auch andere Sportarten an. Man sieht selten, wenn überhaupt, dass Frauen besser sind als Männer. Und wenn man total unterlegen ist, ist das auch einfach deprimierend. Das nächste Zitat, wo ich erneut sage und dir beipflichten muss, was ist das denn? Sie katapultiert damit letztendlich die Ambitionen von Frauen im Dartsport, was ja wirklich eine der vielleicht wenigen Sportarten ist, wo diese Leistungsunterschiede nicht schon körperlicher Natur sind und so, wo sie aber eben nicht vorhanden sind und wo, glaube ich, die Tatsache, dass viel weniger Frauen und aktuell keine einzige Frau eine Tourcard hat, aber generell einfach viel weniger Frauen eben Dart spielen schon mal, auch einfach eine traditionellen Hintergrund hat und das über Jahrzehnte, vielleicht sogar ja fast Jahrhunderte gewachsen ist, das aufzubrechen, ist doch gerade der Auftrag dann auch von einer Organisation wie der PDC und ich glaube, dass sie das einfach nicht verstanden hat oder verstehen will, dass das natürlich eine jahrelange Aufbauarbeit bedarf, aber wenn jetzt die mit Abstand beste Spielerin solche Aussagen tätigt, ist das für mich komplett fatal. Also sie kritisiert etwas, dass irgendwie das ganze Frauengame falsch aufgezogen wird, etc. Aber was macht sie denn jetzt? Sie sorgt eigentlich dafür, dass sich sicherlich noch weniger Frauen ermutigt werden fühlen, dann auch mal zur Development Tour zu reisen, Next Gen in Deutschland zu spielen, wenn ich jetzt so im Kleineren denke, generell einfach die Dartpfeile in die Hand zu nehmen und mal in Dartclub zu gehen. Wenn die beste Spielerin der Welt das sagt, dann ist das doch jetzt wirklich fatal für die gesamte Frauenbewegung im Dartsport, oder?
Ja, es ist nicht nur eine Scheißaussage an sich, es ist einfach auch noch komplett kontraproduktiv, wie du richtig gesagt hast. Also natürlich ist das Realität, dass die Männer konstanter sind jetzt gerade, aber es ist eben dem geschuldet, dass die Männer einfach über die jahrzehntelange Aufbauarbeit schon da in der Gesamtheit, in der Breite viel weiter sind und generell viel mehr Männer Dart spielen, wie du auch richtig gesagt hast. Und wir haben eben diesen schönen Punkt, dass wir im Dartsport sagen können, es kommt nicht auf irgendwelche physischen Fähigkeiten an, von Kraft, Ausdauer, was auch immer, dass Männer generell den Frauen in der Sportart kräftetechnisch wie auch immer schon überlegen sind und man es nicht zusammenwerfen kann. Und ja, es ist natürlich jetzt Realität, dass die Männer konstanter sind und so weiter, aber das ist eben anderen Sachen geschuldet. Und wenn wir da in 30 Jahren drauf schauen, dann glaube ich dir, dass es mehrere Frauen geben wird, die jede Woche für sich wieder neu beweisen werden können, dass sie mit den Männern mithalten und dass es da gar nicht am Ende um das Geschlecht dabei geht. Also ich finde das eine wirkliche Quatschaussage. Das ist wirklich, ja, das ist einfach nur Mumpitz. Das ist halt, ich bleib lieber in meinem Wattebäuschen hier und spiele die Turniere, wo ich die klare Favoritin bin und wo es mir super viel Spaß macht und die wirkliche Herausforderung, um besser zu werden, um mich zu messen, das will ich dann verweigern. Also mit solchen Aussagen, dann kannst du aber eigentlich auch direkt von der Development Tour wegbleiben. Also ich finde es wirklich Schwachsinn.
Zumal sie ja schon erfolgreich war bei der Development Tour und da ja mit den besten jungen Männern, also den Menschen in ihrem Alter, konkurriert auf sehr hohem Niveau. Wer hätte denn daran gedacht, dass eine Frau, also wer hätte denn zum Beispiel vor 10 Jahren gesagt, dass eine Frau jemals so gut sein würde, in einer Grand-Slam-Gruppe mit absoluten Spitzenspielern, mit einem European-Tour-Champion und 2 Major-Champions, nur ein Leck fehlt, um da weiterzukommen. Wer hätte das vor 10 Jahren für möglich gehalten? Auch in den Zeiten in den Hochjahren von Ashton, Gulliver und wie sie alle heißen, das war nicht möglich, nicht vorstellbar. Und sie zeigt doch schon, dass im Prinzip der Weg, den die PDC gegangen ist, der richtige ist. Weil in den Jahren, wo es eben nur den eigenen Safe Space für die Frauen gab, den eigenen Turniersektor für die Frauen gab, den sie fordert bei der PDC, in der Zeit hat sich keine Frau als so stark erwiesen, dass sie eben gegen die Männer antreten konnte. Und da würde ich jetzt zur dritten Aussage von ihr kommen. Noch einmal, Zitat, Bo Greaves. Die Women's Series ist definitiv eine nette Initiative, genauso wie das Women's World Matchplay. Aber das sind nur ein paar Wochenenden im Jahr. Den Rest des Jahres müssen wir bei der PDC ständig gegen Männer spielen. Es ist einfach an der Zeit, dass die Frauen ihre eigene Turnierserie bekommen. Und da glaube ich, da sind wir jetzt bei der kontroversesten Sache, weil ich glaube, da kann man durchaus ihrer Meinung sein, dass es auch eine eigene Turnierserie braucht. Ich bin dezidiert anderer Meinung. Ich war mir auch nicht sicher, ob das nicht vielleicht sogar eine gute Idee wäre, vor 2 Jahren, als das Ganze so anfing. Mittlerweile sage ich aber, ich glaube, die PDC macht es genau richtig. Weil, wenn die Frauen nur unter sich spielen würden, dann würden wir noch geringere Möglichkeiten haben, dass es mehr Frauen gibt, die sich stetig verbessern. Weil du verbesserst dich vor allen Dingen dann, wenn du gegen Bessere spielst. Und es gibt eben aktuell in der Frauenkonkurrenz noch nicht so viele gute Spielerinnen. Aber vergleich doch mal jetzt die Women's Series mit der vor 2 oder 3 Jahren, wann auch immer sie angefangen hat. Aber so in dem Zeitraum war es ja. Da gibt es ja mittlerweile viel mehr Konkurrenz auch schon für Bo Greaves, die in diesem Jahr auch dort nicht alle Turniere gewinnt. Dementsprechend, so wie es die PDC gemacht hat, wir kritisieren die PDC auch häufig, aber in diesem Fall, glaube ich, hat sie alles richtig gemacht und Bo Greaves liegt komplett falsch.
Ja, also von Bo Greaves, auch das wieder ist so eine absolut leistungsverweigernde Aussage, so muss man es einfach sagen, und in gewisser Weise auch ein Arschtritt für Lisa Ashton und Fallon Sherrock, die wirklich alles versucht haben, um mit den Männern mitzuhalten und das auch immer wieder geschafft haben.
Ganz kurz, weil du es nennst, Fallon Sherrock, wir dürfen jetzt in dieser Diskussion natürlich sie nicht vergessen, hätte ich fast, aber ihr Run bei der WM in die dritte Runde vor 4,5 Jahren oder so, der hat doch nur deshalb eine so große Öffentlichkeit erreicht, weil es eben untypisch ist, dass in Sportarten Männer und Frauen gegeneinander antreten. Aber glaubst du denn, wenn die PDC eine Frauenweltmeisterschaft veranstalten würde, dass es da so einen großen medialen Wirbel drum geben würde? Nein, niemals. Und jetzt beim Women's World Matchplay sieht man es doch auch. Stell dir vor, Bo Greaves würde sich, oder wer auch immer, würde sich ins 32er-Feld spielen. Das wäre das Match der ersten Runde. Das Women's World Matchplay interessiert da draußen niemanden.
Ja, das stimmt. Also ich bin da komplett bei dir. Und auch was sie dann gesagt hat mit Women's World Matchplay und der Women's Series, das ist definitiv eine nette Initiative. Also was sie sich damit eigentlich rausnimmt, Matt Porter oder wer war das, hat gesagt, dass sie pro Jahr 1 Million Pfund in den Aufbau des Damendartsports stecken. Das musst du dir mal überlegen. Und ich glaube nicht, dass das irgendwas ist, aktuell noch, was sich ansatzweise auszahlt. Also das ist nichts, was für die PDC, glaube ich, lukrativ ist, wo sie sagen, damit machen wir jetzt Gewinn. Das ist alles Geld, was sie in die Aufbauarbeit stecken. Und ich wiederhole mich da nochmal hier, was sie sagt, den Rest des Jahres müssen wir ständig gegen Männer spielen. Sei doch froh, dass es die Women's Series für den Aufbau des Damen-Dartsports überhaupt gibt, weil du potenziell mehr spielen kannst als die Männer. Nur, weil auf der Tour ausschließlich Männer spielen, ist das keine rein für Männer zugelassene Tour. Also es ist ja nicht wie im Tennis, wo das so separiert ist. Es ist ja, da darf jeder mitspielen. Wer gut genug ist, spielt halt mit. Also was ist das für ein Schwachsinn? Ich verstehe es nicht. Und man muss auch sagen, angenommen, es gäbe jetzt diese eigene Turnierserie. Du siehst ja, dass teilweise bei der Women's Series die 128 Spielerinnen nicht mal voll werden. Was hättest du denn dann teilweise für Auslosung und so weiter? Und das würde sich doch keiner angucken auf dem jetzigen Niveau, wenn du eine komplette Turnierserie hättest. Stell dir mal vor, du hättest eigenes World Matchplay, eigenen Grand Slam, eigenen Grand Prix, eigene Weltmeisterschaft, 30 eigene Players Championship Turniere und so weiter. Also was soll das denn? Das kannst du von mir aus in 30 Jahren machen, wenn das Niveau technisch geht, aber auch nur dann, wenn die PDC den richtigen Weg, auf dem sie jetzt gerade ist, weiter verfolgt, damit du genügend Frauen hast, die ein anständiges Niveau spielen. Also der Weg jetzt gerade ist absolut richtig. Irgendwann in der Zukunft kannst du, wenn du das möchtest, was ich nicht für richtig halten würde, aber könntest du es separieren, weil dann das Niveau gut genug ist. Aber du wirst eben nur besser, wenn du gegen Bessere spielst. Und da nochmal hier die leistungsverweigernde Aussage von Bo Greaves: Ich möchte jetzt hier nur gegen die Frauen spielen und so weiter. Wenn der Damen-Dartsport weiter wächst und sie nicht mehr die absolute Dominatorin ist gegen die Frauen, kommt dann die nächste Aussage: Ich möchte nur noch bei Turnieren teilnehmen, wo alle anderen maximal 60 Punkte im Schnitt spielen. Ich will mich da gar nicht zu sehr aufregen und hier irgendwie ausfallend werden, aber es ist wirklich großer Schwachsinn und es ist wirklich eine sehr, sehr kontraproduktive Aussage für alle dartspielenden Frauen da draußen.
Dann sagen wir so, wir machen jetzt einen Punkt hinter die Causa Bo Greaves. Wir würden uns freuen, wenn ihr, solltet ihr auch anderer Meinung sein oder eben ihr es ähnlich sehen, schreibt uns gerne bei Instagram, in unserer Discord-Gruppe, wo auch immer, ihr erreicht uns ja auf diversen Kanälen. Und dann werden wir vielleicht auch in Zukunft das ein oder andere Mal nach über diese oder andere Themen diskutieren. Wir werden ja Bo Greaves auch gegen Männer sehen, und zwar beim Grand Slam im November. Dafür hat sie sich qualifiziert, auch wenn sie eben das WM-Ticket nicht einlösen wird. Aber ich beschließe das Ganze jetzt mit einem Zitat. Ich glaube, das kommt auch von Bernd Stromberg höchstpersönlich. Unter den kontroversen Aussagen, also ich adaptiere es leicht, unter den kontroversen Aussagen ist es, und damit ende ich jetzt im Stromberg-Zitat, weit vorne unter den Top 3. An dieser Stelle würde ich sagen, machen wir einfach den Punkt hinter die Causa Bo Greaves. Wer unserer Meinung ist, anderer Meinung ist, was auch immer, erreicht uns auf den diversen Kanälen, zum Beispiel in der Checkout-Discord-Gruppe bei Twitter oder Instagram natürlich. Und an dieser Stelle würde ich sagen, wir machen jetzt weiter mit den nächsten Themen. Wir müssen kurz sagen, Next Gen, wer darüber die große Diskussion erwartet, der bekommt sie nicht jetzt, sondern in der Freitagsfolge. Wir haben einen wunderbaren Gast, und zwar den Finalisten des aktuellsten Next Gen Turniers, Leon Weber. Er hat verloren gegen Nico Springer. Keine Schande, Nico Springer hat ja einen Doppelsieg geholt in Sindelfingen. Darüber werden wir sprechen mit Leon Weber. Deswegen also der große Next Gen Blog erscheint in der Freitagsfolge. Dann würde ich sagen, sprechen wir jetzt über das, was so rund um den Globus noch passiert ist. Wir hatten ein Auftakt einer sehr besonderen Turnierserie, und zwar die CDLC-Tour. Das ist die Turnierserie für Lateinamerika, also für Südamerika, Mittelamerika und die Karibik. Und zwar hat das erste von insgesamt auch nur zwei Turnierwochenenden stattgefunden auf Jamaika. Und ich freue mich schon jetzt, über diese sehr exotischen Länder und Namen zu sprechen.
Ja, es ist wirklich klasse, denn das erste Turnier geht an einen Mann, den wir vielleicht alle gar nicht so auf dem Zettel hatten. Das zweite Turnier geht dann wieder an Norman Madu, da war dann wieder alles in gewohnten Bahnen. Aber das erste Turnier, der Sieger von den Bahamas, Rashad Sweeting, also wirklich sehr, sehr cool. Und da kann ich dir ein bisschen was zu sagen, denn ich habe hier mal ein bisschen Recherche betrieben zu Rashad Sweeting. Rashad Sweeting, Immigration Officer in Nassau auf den Bahamas, und es gab zu seiner Qualifikation und Teilnahme für dieses Wochenende und so weiter einen Facebook-Post von dem Bahamas Department of Immigration, die sonst nur super seriöse Sachen da posten und so weiter, gab es dann auf einmal einen Post hier so und so, Rashad Sweeting, unser Immigration Officer, die Nummer 1 der Herrenrangliste auf den Bahamas, reist hier zu PDC und so weiter und so fort. Also wirklich cool, und wer möchte, kann den Mann auch gerne mal googeln. Rashad Sweeting, auf diesem Foto, was ich dir auch vorhin geschickt habe, in seiner Uniform, in seiner Form da als Funktion als Immigration Officer, erinnert er mich 1:1 an die britische Kultserie Death in Paradise, falls sie dir was sagt. Also Rashad Sweeting, guter Typ.
Sagt mir jetzt nichts, aber werde ich auf jeden Fall im Nachhinein mal googeln. Rashad Sweeting von den Bahamas, ein neues Land auf der PDC-Landkarte. Und wir dürfen nicht vergessen, der Erstplatzierte nach insgesamt 4 Turnieren. 2 Turniere haben jetzt im Rahmen des Jamaika-Blocks stattgefunden. Der restliche Teil findet im Oktober in Chile statt. Der Turniersieger dieser gesamten Serie qualifiziert sich für den Ellipelli. Und jetzt ist natürlich die große Frage, vielleicht sollten wir mal dieses Facebook-Konto des Immigration Office anschreiben und fragen, ob ihr Mann Rashad Sweeting denn ein paar Tage frei bekommt, um nach Chile zu reisen. Denn ich sag mal so, das wäre schon cool, wenn wir ein neues Land hätten bei der PDC Darts WM, aber dafür müsst ihr auch da runterreisen, weil ich denke, sehr sicher wird ein Norman Madu, der das zweite Turnier gewonnen hat und der sicherlich der ärgste Konkurrent sein dürfte, der Mann aus Guyana, der wird in Chile auf jeden Fall dabei sein.
Na, er könnte ja mal, weiß ich nicht, in seiner Funktion als Immigration Officer in Guyana anfragen und Norman Madu die Ausreise verwehren oder so. Also da kann man
einfach
ja definitiv
mal die Kontakte spielen lassen.
Mittel und Wege finden. Nein, also ich bin wirklich gespannt, ob es jetzt hier so eine, ich sag jetzt mal, Eintagsfliege war oder ob er die weiteren Turniere auch noch mitspielen wird und ob es dann vielleicht sogar auch sportlich noch reicht. Also ich freue mich immer wieder über die beiden Jungs aus Guyana. Aber würde mich natürlich auch freuen, wenn da noch ja sich das Leistungsniveau erweitert. Da sind wir nämlich auch wieder beim Punkt, ne? Und ja, wir auch dann nochmal ein weiteres Land auf der Darts-Landkarte sehen werden. Ich glaube, Bahamas wären jetzt nicht komplett neu, aber
doch, müssten neu sein, weil ich glaube, du erinnerst dich an einen Spieler,
der
Anthony
2006,
Ford.
Barbados. Ja, warte.
Barbados. Bin ich
ja,
sehr
stimmt,
sicher.
Das kann sein.
Während du nachschaust, ich werde noch mal ein bisschen was liefern zu dem Event Nummer 1, was der Kollege Rashad Sweeting gewonnen hat. Und zwar finde ich auch sehr bemerkenswert, im Viertelfinale dieses Turniers, es waren insgesamt so um die 60, 64 Spieler an beiden Tagen dabei, das ist auch eine stattliche Zahl, für jetzt eine Region, die jetzt eher Darts-Entwicklungsregion ist, um so zu formulieren. Bei diesem ersten Event im Viertelfinale waren Spieler aus 6 Nationen, 3 von den Bahamas, dann ein Mann aus Guyana, Jamaika war einmal vertreten, das Gastgeberland, Nicaragua, Costa Rica und auch die Turks and Caicos Inseln. Und da natürlich die Fachfrage, Turks and Caicos, britisches oder amerikanisches Überseegebiet? Ich tue mich immer schwer damit.
Britisches.
Sehr gut. Erdkunde-Experten unter sich. Also sowas macht mir extrem Spaß, irgendwie mal in diese Entwicklungsregion zu schauen. Und vielleicht sollten wir das irgendwann mal intensivieren. So ein Interview mit dem Immigration Officer Rashad Sweeting wäre doch auch was, um so zu formulieren. Hast du bislang rausgefunden, wer der Kollege ist, über den wir jetzt gerade gefachsimpelt
ja,
haben?
Ja, definitiv. Und zwar Anthony Ford von Barbados war 2005 bei der PDC WM mit dabei. Und war, glaube ich, auch 2008 nochmal bei der PDC WM dabei, also gleich zweimal. Dort müsste er die Auftaktpartie gegen Akihiro Nagawaka gewonnen haben in der Preliminary Round, die es damals noch gab, und hat dann gegen den amtierenden Weltmeister, in dem ja Raymond van Barneveld, in der ersten Runde mit 3-0 verloren.
Mal schauen, ob es Rashad Svitek dann auch in den Ellipelli schafft. Das wäre auf jeden Fall eine tolle Geschichte, werden wir weiter im Auge behalten. Aber dann geht es auch eben erst im Oktober da final um die Wurst. Ansonsten der Nachtrag noch zu Nordamerika. Das ist jetzt im Zuge des Matchplays ein bisschen untergegangen. Da haben wir auch die bekannte CDC-Tour. Schon in der Vorwoche haben da 3 Turniere stattgefunden. Die Turniersieger heißen Gary Mawson, Stoey Bunce und David Cameron. In der Order of Merit ist Cameron vorne. Auch Bunce und Mawson wären Stand jetzt für die WM qualifiziert. Es werden ja 3 Tickets ausgespielt. An den besten Kanadier wäre Stand jetzt Cameron, an den besten Amerikaner wäre Stand jetzt Bunce. Und ein weiteres Ticket wird ausgespielt, weil eben die North American Championship ja gewonnen wurde von Matt Campbell, der als Tourkartenbesitzer darüber aber nicht zur WM kommen kann. Und ein weiterer Nachtrag dann aus Australien, ebenfalls schon in der Vorwoche stattgefunden. Auch da 3 Turniere. Die Sieger heißen Tim Pusey, Jeremy Fack und Joe Comito. Order of Merit liegt aktuell vorne Jeremy Fack. Hier geht es um einen WM-Startplatz und es finden auch nur noch 3 Turniere statt. Und auch schon in der Endphase sind wir bei der Japan-Tour. Die gibt es ja zum ersten Mal. Ebenfalls schon in der Vorwoche. Dort 4 Turniere stattgefunden. Die Sieger heißen Ryuta Arihara Tomoya Goto, den kennen wir vom World Cup und der letzten WM. Kenichi Ajiki und Saigo Asada, den kennen wir von diversen Weltmeisterschaften. Der ist ja im Zuge von Corona wirklich richtig schwach geworden, hat jetzt aber hier so ein kleines Comeback gestartet oder auch so ein mittelgroßes. 3 Siege insgesamt geholt bislang auf der Serie. 2 Turniere finden nur noch statt. Asada ist vorne in der Order of Merit. Der zweitplatzierte Arihara ist ihm auf den Fersen. Dahinter gibt es eine große Lücke. Es wird anders als bei den anderen Turnierserien nach diesen letzten Turnieren aber noch ein großes Finale geben. Also da wird es sehr wahrscheinlich zwischen Asada und Arihara einen direkten Shootout um das Ticket für die Weltmeisterschaft geben.
Ist doch schön, immer wieder zu sehen, wo um den ganzen Globus verteilt aktiv Dart gespielt wird und wie, ja, ich sag mal, das globale Darts-Netzwerk immer weiter wächst. Also das stimmt nicht jedes Mal immer wieder froh. Und so können wir nämlich auch froh und euphorisch einen kleinen Ausblick wagen, was jetzt nämlich noch kommt. Und da habe ich erstmal noch eine Kleinigkeit für dich, und zwar so ein vielleicht kleines Angebot. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, Kevin. Das könnte der nächste Schritt auf der Karriereleiter sein, weil demnächst stehen wieder Auditions an. Die PDC sucht noch Tänzer für die WM, nicht für die WM, für die Saison 2024/2025. Und ich dachte, das wäre vielleicht deine Chance in der Premier League mit so einem, ja, Wischmob da auf der Bühne hin und her zu wedeln.
Premier League würde theoretisch gehen. Bei der WM bin ich natürlich komplett zeitlich verplant wegen der täglichen Podcast-Folgen, den täglichen Berichten für NTV. Aber vielleicht hätten wir da sonst noch jemand anderen aus dem Checkout-Team, den wir da empfehlen können. Mal schauen.
Hast du wen Bestimmtes im Kopf?
Ob sich der ein oder andere angesprochen fühlt. Es gibt ja den ein oder anderen Namen, der hier auch in den letzten Wochen mal im Podcast war. Also deswegen, das soll der offene Aufruf sein an dieser Stelle. Aber wo wir jetzt schon beim Thema Ausblick sind, wir haben in der Freitagsfolge Leon Weber zu Gast, das haben wir eben schon mal erwähnt, da dann der große Next-Gen-Blog, und dann werden wir auch in der nächsten Woche über ausschließlich junge Spieler sprechen, sehr wahrscheinlich, denn am Wochenende findet vor allen Dingen die Dev-Tour in Milton Keynes statt mit unter anderem Nico Springer. Und Leon Weber natürlich, aber Nico Springer sicherlich der Fokus drauf, wegen eben der Chance auf die WM-Teilnahme und vor allen Dingen der Tourkarte, die ist noch größer, die Chance, hatten wir ja auch hier im Podcast mit ihm drüber gesprochen. Und ansonsten gibt es Nordic and Baltic, bisschen kleinere Geschichten, ich glaube die Afrika-Tour macht auch ihr nächstes Event, aber ansonsten ist es eher ruhig und dann geht es unter der Woche wirklich heiß weiter mit 3 Turnieren der Pro Tour in Milton Keynes.
Dann würde ich sagen, so können wir diese Folge doch beschließen. Kevin, es hat mal wieder großen Spaß gemacht. Es war mal wieder ein großer Themenfächer, was anfing mit Rückblick auf die letzten, 5 Spiele des World Matchplays, hat sich dann doch schön weiterentwickelt. Hat mir auf jeden Fall wieder Spaß gemacht und ich freue mich dann auch schon auf die Freitagsfolge gemeinsam mit dir und Leon Weber, die man natürlich auch schon jetzt einfach auf Patreon hören kann für 3,57 € inklusive mehr. Mehrwertsteuer, die müsst ihr dann nicht nochmal extra zahlen, mit dabei. Das ist doch schön, oder?
In diesem Sinne, ich würde sagen, das ist ein guter Abschluss. Ich glaube, man hat gemerkt, dass ich auch eine Woche raus war. Es gab hier durchaus Redebedarf und es war jetzt aber auch ein guter Zeitpunkt, um nochmal das ein oder andere grundsätzliche Thema zum World Matchplay anzusprechen, um auch die Beau Greaves-Kiste so ein bisschen größer zu thematisieren. Wir sind gespannt auf eure Sicht der Dinge. Der ein oder andere schreibt uns sicherlich in den nächsten Tagen mal und dann werden wir das Ganze natürlich auch hier zu gegebener Zeit im Podcast sicherlich mal wieder besprechen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich würde sagen, danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge mit Leon Weber hier bei Checkout, dem Sport1 Darts Podcast. Ciao, ciao.
Tschüss.